oder vor ein paar Jahren hatten wir das Frühwerk ausgestellt. Da erkennt man Nolde überhaupt nicht als den großen Farbenkünstler, dass sie hoffen, dass es für den suchenden geistigen Wanderer ist, der in Sebel etwas Glück und künstlerisch-geistige Erholung finden. Die Museen haben ihre, oder die Großstädte haben ihre Museen mit Tausenden von Kunstwerken und da soll Sebel halt auch ein Gegenpol zu sein. Und es geht uns nicht darum, dass die Kinder irgendwie lernen, wie man Nolde am besten nachmalt oder abmalt.
Entschuldigung, hallo, guten Morgen, hallo Andreas.
Hallo, hallo, moin, moin.
HörerInnen.
Unsere.
Zum digitalen Frühschoppen sind wir jetzt wieder hier am Start. Und ich hatte ja letztes Jahr fröhliche Ostern überall. Der Gag zündet heute, glaube ich, nicht mehr. Aber Ostern steht vor der Tür, Andreas, oder?
Ja, es ist heute Gründonnerstag. Also vielleicht ist bei euch auch schon Ostermontag oder Osterdienstag. Den gibt es nicht, aber egal. Auf jeden Fall seid ihr vielleicht schon mittendrin oder wie auch immer. Wir haben gesagt, wir kommen ein bisschen früher, damit wir euch einen schönen Ausflugstipp, zumindest den im nördlichen Teil Deutschlands, geben können. Unsere Folge heute, wir haben nämlich Christian oder Dr. Christian Ring, den Leiter der Nolde-Stiftung in Sebel, Neukirchen, Nordfriesland. Ja, genau. Den haben wir besucht, das hören wir gleich, die Folge, und vorher klären wir noch so ein paar Kleinigkeiten, ne?
Ja, wir haben da noch irgendwie so einen kleinen, ich sag mal sowas, ich habe da irgendwie so orientalische Musik im Ohr, Andreas. Ja. Klär doch bitte unsere Hörer nochmal auf für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die vielleicht keine sozialen Medien so stark konsumieren.
Ja, wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, du auch viele private Nachrichten bekommen. Es haben auf das Posting selber, haben ein paar Leute auch reagiert, aber gar nicht so viele, wie ich dachte. Aber es haben mich viele angeschrieben. Wir haben ja, als wir uns vor gut zwei Wochen in Glücksburg getroffen haben, ich sage immer die Glücksburger Trilogie, die schöne Folge mit Jens Lassen aufgenommen haben, die vor zwei Wochen ja kam, und die Folge, die heute kommt, also ganz aktuell noch, wenn man so will, und da haben wir ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen, Thomas, ich bin völlig ausgeprägt.
Du wolltest auf unseren April-Scherz.
Auf den April-Scherz, genau. Da saßen wir nämlich schön zusammen in Glücksburg und haben uns diesen April-Scherz ausgedacht mit Katar als Sponsor. Ja. Und das hat wirklich ganz gut eingeschlagen. Also es gab auch vereinzelt Menschen, die es geglaubt haben, die dann auch so ein bisschen sagen, ich war mir nicht ganz sicher. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und eine sagte auch, ja, oder schrieb mir, sie war sehr, sehr im Stress. Die hatten gerade so eine Veranstaltung. Da hat das nur so nebenbei gelesen und dachte, Mensch, kann das sein? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was ist das? Du hatte gar nicht den 1. April auf der Pfanne. Und das ist irgendwie sehr interessant. Einige haben auch gratuliert, einfach so ganz lustig. Ja, habt ihr verdient und sehr gut und so.
Ja, habe ich auch gesehen. Genau, schön. Bei LinkedIn, glaube ich, war das. Ja, ne? Ja. Oder volle Solidarität und so. Die haben es natürlich geblickt dann. Aber ich bin tatsächlich auch auf einen April-Scherz bei TikTok reingefallen. Da hat einer gesagt, ich bin einer der Auserwählten, die mit Elon Musk zum Mars fliegen, und der hatte das auch wirklich gut gemacht. Und da hatte ich dann auch für eine Sekunde wirklich vergessen, dass 1. April ist. Also ich bin auch voll reingefallen. War aber auch wirklich gut gemacht. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich habe ja vorgestern so eine kleine Umfrage gestartet für den digitalen Frühschoppen. Und wir haben wohl, also zumindest das, was wir jetzt an Feedback bekommen haben, sehr, sehr viele Hörer bei Spotify. Dafür nochmal vielen Dank. Und für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, schreibt uns doch bitte mal kurz in den sozialen Medien oder unter 0162212 6464, wo ihr uns hört. Weil ich werde aus unserem Podcast-Hosting-Programm nicht schlau. Sagt mir doch, wo ihr das hört, bei Spotify, bei Apple, wie heißt es, bei Apple, iTunes? Oder
iTunes, genau, ja.
Genau, bei iTunes Google oder bei gibt's Google, ja noch, Deezer gibt es ja auch Amazon. Noch und wie sie alle heißen, bei Amazon. Schreibt uns doch mal kurz, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, weil ehrlich gesagt blicke ich da sonst nicht durch, und es scheint sehr viele bei Spotify, was ich auch unterstützen kann, obwohl ich bei Amazon das absolut unlimited power super Ding habe, finde ich die Amazon-App sehr sperrig, und bei Spotify ist die Qualität wesentlich besser, muss ich wirklich auch sagen.
Und wenn ihr uns schon hört, dann lasst auch ein Abo da, ne? Also abonniert uns oder folgt uns da, das ist immer
du hörst dich ja an wie so ein TikToker oder so. Ja, lasst ein Abo da, und smash den Like Backen, aber das ist wahrscheinlich jetzt
und,
auch
schon. Und wo wir schon bei der Werbung sind, erzählst du jetzt mal kurz, was machst du Ostern und dann erzähle ich, was ich Ostern mache.
Entsprechend langweilig bin ich in Wolfsburg, da gibt es eine super harmonische Happy Family Ostern zu Ostern und also so wie letztes Jahr, wo ihr mich ja super überrascht habt, muss ich ja wirklich nochmal sagen, denn ich hatte also neben dir waren ja auch noch einige andere Überraschungsgäste da und das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Ich bin wieder bei Nina, die auch schön grüßen lässt.
Die auch demnächst hier wieder auftreten wird.
Ganz genau. Und dann ist Mama da und dann sind alle da und dann werden wir schön Ostern feiern. Und du, Andreas?
Ja, ich werde hoffentlich auch meine Eltern noch mal treffen und meinen Bruder treffe ich ja eh auf dem Campingplatz und ich bin dann am Samstag, am Sonnabend in Niebel beim Osterhasenalarm. Da müsst ihr natürlich auch alle vorbeikommen, zumindest die, die so im Umkreis von 300 Kilometern wohnen. Das lohnt sich auf jeden Fall, nach Niebel zu kommen, ab 10 Uhr dort auf dem Rathausplatz oder Rathausmarkt. Und danach
könnt ihr euch auch ein Autogramm abholen bei Andreas oder auch mal ein bisschen anfassen, so Arm küssen, da steht er voll
drauf. Ich bin wahrscheinlich sowieso da
mit nahbarer
Typ. Also Wetter soll gut werden, nackter Oberkörper.
Podcaster zum Anfassen.
Ja, kein Problem. Und danach dann in die Nolde-Stiftung, weil da sind wir dann auch schon bei unserer Folge.
Genau.
Hört mal rein, Dr. Christian Ring.
Und für alle, die nicht zu Ostern in die Nolde-Stiftung persönlich fahren können, die schließen jetzt einfach die Augen und dann entführen wir euch jetzt in die wunderbare Welt von Emil Nolde. Wir sind heute auf dem Plattenland und nicht nur auf dem Plattenland, sondern auf dem ganz Plattenland. Wir sind nämlich in Sebel für unsere neue Folge. Herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen. Was sagst du, Andreas?
Das wissen jetzt schon alle, wo wir sind. Sebel, das ist, kann ja nur eins sein, wo wir, ne? Also
ja, alle
Nolde-Himmel genossen bei der Anfahrt.
Ja, genau. Ja, wo sind wir, Andreas? Sag mal, und wem sitzen wir gegenüber?
Uns gegenüber sitzt Dr. Christian Ring. Das Doktor lassen wir jetzt einfach weg, wenn du möchtest. Also,
absolut, gerne.
Aber nein, du bist der Chef dieser wunderschönen Stiftung, dieses Museums hier in Sebel, die Nolde-Stiftung. Schon jetzt seit dem 1. März wieder zu sehen. Bis Ende Oktober kann man das hier einfach genießen mit einem tollen Konzept, was darüber reden wir dann noch. Ihr habt auch kulinarisch einiges zu bieten, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so reingehen.
Doch,
auch. Du bist, glaube ich, jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren Chef hier. Vorher warst du Stellvertreter. Christian, die Frage kommt einfach mal, wie geht's dir gerade? Wie bist du gerade drauf? Was ist so deine persönliche Befindlichkeit gerade?
Mir geht's wirklich absolut super, weil wir haben ja am 1. März geöffnet, die neue Jahresausstellung. Und wir haben zahlreiche Besucher, deutlich mehr wie in den letzten Jahren, was natürlich auch Corona-bedingt geschuldet ist. Aber es ist einfach spannend auch zu sehen, dass die Menschen mit einer großen Begeisterung und Neugierde hierher kommen, um die Kunst wieder auch im Nolde-Haus zu sehen, was ja die letzten 3 Jahre durch die Sanierung geschlossen war. Und insofern freue ich mich immer, wenn ich hier einen vollen Parkplatz sehe und die Menschen strahlen.
Ja, wir sind ja der gläserne Podcast, sagen wir mal. Wir nehmen jetzt an einem Donnerstagnachmittag auf. Und ich habe erst so gedacht, na, wenn wir herkommen, dann ist doch bestimmt nicht viel los. Die kommen doch alle am Wochenende. Nee, wir haben Busse gesehen. Mhm. Das ist hier, als wäre Hochsaison, ne?
Ja, in der Tat ist, glaube ich, wirklich aber auch die Sehnsucht da nach, auf der einen Seite nach der Corona-Zeit. Dann aber auch jetzt wirklich die Kunst wieder im Nolde-Haus zu sehen. Wir hatten die Übergangslösung, dass wir das Besucherforum umgebaut hatten und dort die Kunst gezeigt haben. Aber es ist halt etwas anderes, wenn man die Kunst unter normalen Ausstellungsbedingungen sieht, wie im Besucherforum. Es waren relativ klassische Ausstellungsräume, wie sie auch in jedem anderen Museum zu finden sind. Und wenn dann die Kunst doch auf einmal wieder im Nolde-Haus hängt, da wo Nolde gelebt und gearbeitet hat, in dieser besonderen doppelreihigen Hängung auch im Bildersaal, das ist einfach etwas, was man nur in Sebel erleben kann. Und deswegen denke ich auch, dass die Menschen neugierig sind, wie das neue Haus mit der Kunst funktioniert.
Nolde ist ja, glaube ich, 1956 gestorben. Mhm. Du bist 1976 geboren, also ihr habt euch nicht kennengelernt.
Nein,
hast knapp, 20 knapp, Jahre
dazwischen. Knapp verpasst.
Aber trotzdem kannst du es ja sagen, was war er für ein Mensch? Wir wollen jetzt noch gar nicht, da kommen wir nachher mal drauf, auf das, was vielleicht später mal rausgekommen ist. Aber wie würdest du ihn, wenn jemand herkommt und sagt, Mensch, Christian, was war Emil Nolde, geborener Hansen oder ja Emil Hansen aus Nolde, wie auch immer. Was war das für ein Mensch?
Ich glaube, es ist natürlich schwierig, nur aus Schriften und Selbstzeugnissen darüber zu urteilen, wie der Mensch Nolde wirklich gewesen ist. Es gibt ja noch einige Zeitzeugen, die Nolde persönlich kennengelernt haben und die beschreiben ihn immer als einen sehr zurückhaltenden Mensch, der nicht unbedingt viel geredet hat, der aufmerksam beobachtet hat. alle waren immer von seinen strahlend blauen Augen sehr, sehr fasziniert. Und ich glaube, dass Nolde ein sehr bedachtsamer Mensch gewesen ist. Gerade wenn man überlegt, er hat ja über Umwege ist er ja erst zur Kunst gekommen. Mhm. Die Eltern oder der Vater hat es ihm verboten. Dann über die Stationen in Flensburg, dann die Zeit als Kunstgewerbelehrer in St. Gallen, ist er ja dann später wirklich freier Maler geworden. Und Nolde hatte gerade zu Beginn seiner Karriere nicht viel Geld. Die gerade auch nach der Heirat mit Ada, da gibt es Passagen, wo sie berichtet, dass sie sich ihre Kleider aus der abgelegten Kleidung von ihrem Mann genäht hat. Und insofern ist Nolde auch jemand, der das Leben in Armut kennt. Dem ist aber dann gleichzeitig, hat er aber auch immer an die Großartigkeit von seiner Kunst gedacht. Mhm. Also er hat bereits auch kurz nach 1900 hat er darüber nachgedacht, was mit seiner Kunst mal später ist, träumte dort schon von einem Scheunenraum, wo seine Kunst mal später gezeigt werden würde. Und Nolde war sehr früh von sich selbst überzeugt, von der Qualität seiner Kunst und hat da alles dran gesetzt, dass er wirklich auch auf diesem Weg Erfolg hat gegen viele Widerstände, mit vielen Unterstützern, mit vielen Gegnern in seiner wechselvollen Biografie. Und wenn man über Nolde spricht, muss man gleichzeitig auch über seine Frau Ada sprechen, mhm. Die für Nolde eine ganz wichtige Muse für seine Kunst gewesen ist, die aber auch gleichzeitig die Netzwerkerin war. Sie hat die Kontakte zu Galeristen gesucht, ja. Zu vielen Privatsammlern. Viele Briefe hat sie in seinem Namen geschrieben, sodass er nur noch unterschrieben hat. Und sie hat wirklich die ganze Marketingmaschinerie für Nolde geführt und geleitet. Und insofern muss man die beiden, was das anbelangt, immer gleichzeitig erwähnen.
Aber Ada hätte wahrscheinlich auch eine eigene, große, noch größere Karriere haben können, ne? Oder?
Ja, sie hat ja... Sie hatte 1906/7 gerade, als es 1903/4 hat sie nochmal einen Anlauf unternommen. Sie war ja Sängerin, Schauspielerin, mhm. Da hatte sie eine Ausbildung gemacht und da ist sie in Berlin mit einer dressierten Gans nochmal aufgetreten, ja. Hatte da aber einen körperlichen Zusammenbruch gehabt und Ada Nolde war von Anfang an gesundheitlich, ging es ihr nicht so gut und deswegen hätte sie, glaube ich, so die raue und harte Welt der Berliner Bühnen der in den 10 und 20er Jahren, das hätte sie, glaube ich, nicht geschafft.
Also sie, und das ist tatsächlich etwas, was sich ja auch durch die Karriere zieht, dass sie Begleiterin war, Netzwerkerin und gleichzeitig auch, oft, wie du so gerade sagtest, kränkelte. Es gibt ja diese berühmte, die habt ihr jetzt in der Ausstellung ja auch, diese Italienbilder, die lange so ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden sind, weil es ihr in der Zeit gar nicht so gut ging, aber die haben irgendwie doch an Bedeutung nachher gewonnen, oder?
Genau, also die Reise, die Nolde 1904/5 nach Italien gemacht hat, stand nicht unter eigentlich einem künstlerischen Stern, sondern Ada war krank. Sie hatte zuvor den Zusammenbruch gehabt und Freunde haben ihr empfohlen, dass sie doch bitte nach Italien geht, anderes Licht, andere klimatischen Verhältnisse. Und das war dann der Grund, dass man sich auf die Reise begeben hatte. Und dadurch, weil Ada viel bettlägerig war, hat Nolde dann alleine Ausflüge gemacht. Und da sind dann diese frühen Arbeiten entstanden, die in der Kunstgeschichte wirklich viele Jahrzehnte abgetan wurden. Sie waren, auf den großen Retrospektiven waren sie nicht präsent. Und durch die Schenkung von Professor Gerlinger, wozu auch eines der Italienbilder gehört, habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Ich habe die Briefe gelesen, die Nolde aus der Zeit geschrieben hatte, um auch das Bild zu verstehen, im Kontext der Werke zu verstehen, wie sie vorher gemalt wurden und hinterher. Und da war es für mich sehr, sehr erstaunlich, dass Nolde in der Zeit, als er die Bilder malt, wirklich auch von der Qualität seiner Kunst überzeugt war. Während er dann wiederum in den 30er Jahren, als er seine Biografie schreibt, relativ lapidar darüber hinweggeht, dass diese Zeit in Italien ihm eigentlich gar nicht viel bedeutet hat. Und alle haben eigentlich Noldes Aussagen geglaubt und haben sie nicht hinterfragt.
Okay.
Und das machen wir seit einigen Jahren ja etwas anders. Und insofern habe ich das dann halt auch einfach in Frage gestellt und habe mir völlig losgelöst den Pinselstrich mal angeguckt. Wie ist denn die Farbführung und ja. Wie geht er da vor? Und da ist es in meinen Augen ganz offensichtlich, dass diese Werke wirklich eine wichtige Etappe in seiner künstlerischen Entwicklung gewesen sind. Und deswegen auch zu Recht in der Ausstellung hängen.
Also schon
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr macht es seit ein paar Jahren so ein bisschen anders. Wann kam denn dieser Wendepunkt, wo gesagt wurde, wir hinterfragen jetzt auch mal manche Sachen genauer? Also zum Beispiel, also Stichwort jetzt erstmal noch, also Patriotismus oder auch die Frage, also ihr habt ja auch eine tolle Dokumentation, einen tollen Film gemacht. Nachdem ich mir die erste Frage gestellt habe, und das ist natürlich für dich ganz schwer zu beantworten, wie gesagt, ihr habt euch nicht unbedingt kennengelernt, Emil Nolde und du, war Nolde vielleicht auf eine gewisse Art und Weise naiv? Oder also ich habe mich noch nie so ambivalent gefühlt, zu sagen, war er jetzt Patriot, ist dann aber trotzdem ja auch mit dieser ganzen dänischen Geschichte oder seine Frau ist Dänin, aber glühende Patriotin für Deutschland und so. War das eine gewisse Art von Naivität oder wollte er einfach nur malen und trotzdem aber diese Anerkennung um jeden Preis von jedem Menschen, sage ich, von jedermann und von dem, was er gerade für richtig hielt? Das sind so die Fragen, die erstmal bei mir geblieben sind und das ist natürlich jetzt ganz schwer zu beantworten, aber vielleicht findest du ja einen eleganten Bogen.
Okay, ich gebe mir Mühe. Ja. Ich glaube, dass es was mich bei Nolde fasziniert, dass er nie an seiner Kunst gezweifelt hat, nie an der Stärke von seiner Kunst, ja. Und dass er da sehr früh von wirklich auch überzeugt war. Und er hatte auch, er hat enge Freunde gehabt, wie beispielsweise sein Schweizer Bekannter Hans Fehr. Und auch in der Korrespondenz mit Freunden, wenn da jemand Kritik an seinem Werk geübt hat, damit konnte Nolde und auch Ada, die konnten damit ganz schlecht umgehen. Mhm. Und auch wenn Nolde nicht der einzigste Künstler gewesen ist, für den Bekannte geschwärmt haben, wie beispielsweise die hamburgische Kunsthistorikerin Rosa Schapire, die hat sich früh stark für Nolde eingesetzt, hat sich dann aber auch genauso für Carl Schmidt-Rottluff eingesetzt und das konnten die Noldes beide, fanden das einfach als, ja, Verrat ist jetzt zu viel gesagt, aber es führte letztendlich dazu, dass der Kontakt auch abgebrochen wurde. Und Nolde wollte die Menschen von der Großartigkeit seiner Kunst und von seiner Qualität einfach auch überzeugen. Man muss sich ja auch überlegen, als Nolde gelebt hat, da war der Impressionismus, hatte seine Hochphase gehabt und das war die Kunst, die überall gezeigt wurde, die anerkannt worden ist. Und dann taucht der Expressionismus auf, wo es nicht mehr darum geht, unbedingt die Dinge schön zu malen, sondern expressiv zu malen, ausdrucksstark zu malen, Gefühle auch in der Kunst mit dem Pinselschlag zum Ausdruck zu bringen. Und das war natürlich eine absolute Revolution. Und Nolde wollte immer, dass seine Kunst Gefallen findet, dass sie Anerkennung findet. Es sollte keine gefällige Kunst sein. Deswegen hört er auch irgendwann mal auf, Blumenbilder zu malen,
wenn
er
sagt. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Keine gefällige Kunst. Also wenn nicht Blumenbilder, dann, also das ist, also ja, okay, ist spannend. Ja. Aber du hast das ja sofort eingeordnet. Ja. Ja.
Also das ist gerade, als er auf der Ostseeinsel Alsen in dem kleinen Fischerhaus lebt, da entstehen zahlreiche wunderbare Blumengemälde, die auch großen Anklang gefunden haben. Und da sagt er aber dann selber, nee, das ist eine Ecke, an der ich hätte straucheln können. Und deswegen malt er dann für eine Weile keine Blumenbilder mehr. Und was Nolde, was sich durch sein ganzes Leben lang durchzieht, ist eine offizielle Anerkennung. Danach hat er gestrebt. Und er hat die in seinen Augen in der Kaiserzeit nicht gehabt. Er hat sie in der Weimarer Republik nicht gehabt. Und dann auch bei den Nationalsozialisten hat er ja gehofft, dass seine Kunst großen Anklang findet. Und was ja nur teilweise stattgefunden hat.
Ja, und das ist ja jetzt das Stichwort, das quasi, ja, genau.
Dieser Punkt, der ja
dann... War eine gute Vorlage.
Ja. Der später kam, der ja, so sind wir ja aufgewachsen hier in der Region. Na, Emil Nolde, natürlich nachher befeuert durch die Deutschstunde von Siegfried Lenz, dieser Roman, der ja auch verfilmt wurde hier in der Region, wo er, glaube ich, Nansen hieß, also es war ja verfremdet, aber trotzdem war ja klar, allen klar, das ist Nolde, ne, die sogenannten ungemalten Bilder. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da als Widerstandskämpfer, aber es war schon so, zumindest jemand, der jetzt nicht mit den Nazis direkt sympathisierte. Das musste nachher ja doch in Teilen neu geschrieben werden. Wie schockierend war das für dich, als, ja, du warst ja schon hier der Leiter dieser Stiftung und gemerkt, okay, jetzt muss man Herrn Nolde zumindest als Mensch anders beurteilen. War das für dich ein Schock oder eine Enttäuschung? Wie würdest du das für dich persönlich einordnen?
Das war eine Erstaunen der Enttäuschung, weil als ich 2011 hier nach Sebel gekommen bin, habe ich ja die Geschichten selber erzählt. Mhm. Die Geschichte des Malverbotes, welches von der Gestapo hier in Sebel kontrolliert wurde. Es gab die heimliche Kammer, in der Nolde die ungemalten Bilder als inneren Zeichen des Widerstandes gemalt hat. Und da komme ich jetzt auf eine vorherige Frage nochmal auch zurück. Ich hatte damals während der Zeit, als ich Stellvertreter war, gab es immer schon wieder auch Nachfragen, wie sich das zum Thema Nolde und Nationalsozialismus verhält. Und es gab da eine ganze Reihe auch an Literatur, auf die ich verweisen konnte. Frühe Forschung, die damals als gültig gesehen wurden. Und mir hatte aber gefehlt, dass es letztendlich so einen Rundumschlag gegeben hat. Das waren immer nur einzelne Aufsätze, 10, 15, 20, 25 Seiten lang. Und die viele Facetten in meinen Augen gar nicht getroffen haben oder gar nicht behandeln konnten. Mhm. Und da hatte sich dann in Gesprächen mit Aya Soyka und Bernhard Fulda, die ich durch frühere Bekanntschaft mal kennengelernt hatte, hat sich der Gedanke ergeben, komm, wir machen ein Forschungsprojekt zu Noll- und Nationalsozialismus. Was mir zu dem Zeitpunkt allerdings auch klar war, dass wir als Nolde-Stiftung da außen vor sein müssen, ja, dass es eine unabhängige Forschung, ja, sein muss, weil sonst ja jeder denken würde, okay, die haben das bezahlt und insofern muss es dann ja letztendlich auch, ja, gefällig sein. Ja.
Und Institut Fresenius für Nutella oder so.
Ja, ja, ganz genau. Und deswegen haben wir die beiden eigentlich nur dahingehend unterstützt, dass wir das Depot aufgeschlossen haben, beziehungsweise das Archiv. Und dass die beiden sich dort völlig frei bewegen konnten. Und dann war es schon schockierend, was für Briefe letztendlich alle zutage getreten sind. Ein paar Sachen waren ja auch schon vorher bekannt. Das waren aber eher singuläre Aspekte, die auch nicht wirklich oder die ich persönlich nicht in den Kontext einordnen konnte. Und durch diese gründliche Aufarbeitung über die ganze Zeit wurde einfach deutlich, dass Nolde sich nicht abgewendet hat von den Nationalsozialisten. Mhm. Und ich habe halt persönlich immer geglaubt, naja, spätestens mit der Aktion gegen die entartete Kunst 1937, wo ja über 1000 Werke von ihm in den deutschen Museen beschlagnahmt worden sind, dass er sich ja da hätte eigentlich von den Nazis abwenden müssen. Oder dann halt dann 41 beim Berufsverbot. Aber das ist halt einfach alles nicht erfolgt. Das wissen wir heute. Also Nolde hat bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs an Nazi-Deutschland und an Hitler geglaubt.
Wie hat er denn, ist das überliefert aus den Briefen, wie hat er Hitler gesehen? Der war ja, ich sag's mal ganz platt, ein Kollege, ein gescheiterter Kollege als Künstler. Ne? Aber den hat er doch wahrscheinlich nicht auf seiner Ebene gesehen überhaupt, also jetzt als Künstler. Ne?
Als Künstler hat er Hitler überhaupt nicht wahrgenommen, da verliert Nolde auch kein Wort drüber. Nee,
okay.
Aber Nolde ist, ich glaube, 1939 in München und da ist er eingeladen zu einer Veranstaltung, wo auch Hitler war. Und da schreiben die Noldes dann hinterher sehr, sehr begeisternd an Freunde, ja, wie groß und edel der Führer ist.
Ja,
und,
okay,
das ist da völlig eindeutig. Und was Nolde halt zu der Zeit auch versucht hat, ist Hitler von seiner Kunst zu überzeugen. Mhm. Weil, was damals auch bekannt war, Hitler verfolgte ja eine ganz andere Kunstrichtung. Und man hatte dann ein Arrangement mit einer mit Hitler befreundeten Galeristin. Und so, dass man dort in der Wohnung dann, wo man wusste, dass Hitler demnächst vorbeikommt, Nolde-Bilder aufgehangen hatte, um sozusagen Hitler langsam an die Kunst von Emil Nolde zu gewöhnen. Ja. Und das ist ja bekanntermaßen zum Glück alles schiefgegangen und Hitler konnte sich nicht für die Kunst von Nolde begeistern. Und auch innerhalb der Nationalsozialisten gab es ja lange Zeit keine klare Richtung, wie die neue nationalsozialistische Kunst auszusehen hat. Und da gab es dann den sogenannten Expressionismusstreit, den Hitler dann letztendlich dahingehend beendet hat, dass er die Expressionisten für entartet erklärt hat und halt doch eher eine andere Kunstrichtung bevorzugt hat.
Und so ist das dann. Ja, und dann gilt es, das aufzuarbeiten. Was ich dann immer wichtig finde, jetzt aus meiner rein beobachtenden und ohne kunsthistorischen Hintergrund, aber so, wenn man es versucht einzuordnen als Laie, im Kontext der Zeit auch zu sehen. Ne? Weil heute ist es ja sehr leicht zu sagen, das ist ganz widerlich und natürlich. Wenn man aber in der Zeit, und da denke ich dann so, Nolde geboren, ja, dann hat er diese Kaiserzeit, den Ersten Weltkrieg, erlebt dann diese Zeit, da kommen dann irgendwann die Nazis, die gescheiterte Weimarer Republik. Klar, ist das auch echt, eine Herausforderung. Ne? Aber er hat sich auch dann, er hat ja dann noch letztendlich 10 Jahre gelebt oder 11 Jahre. Seine Frau ist ja dann schon, glaube ich, 46 gestorben.
Genau.
Da ist was überliefert, wie er danach darüber gedacht hat. Er hat ja dann diese Legende auch mit befeuert, dass er,
also er
nichts damit zu tun hat. Na, genau, das ja. ist ja, also
das ist, das
hatte dann einfach nicht die Kraft zuzugeben, dass er da fürchterlich geirrt hat am Ende.
Genau, also da ist das, was ich mir natürlich gewünscht hätte, wenn irgendwo das Mea Culpa von Nolde mal kommt. Und was mir aber auch wichtig ist, wenn Nolde in diese Zeit eingeordnet wird, dass man wirklich sich nicht nur singulär Nolde anschaut, sondern nicht vergisst, in was für einer Zeit Deutschland gewesen ist zu der damaligen Zeit unter dem Hitler-Regime. Und Nolde hat halt auch während der Nazi-Zeit immer wieder von einzelnen Führenden in der NSDAP hat er auch große Unterstützung bekommen. Mhm. Also er hatte Werke bei Ilse Göring-Diels, die hatte eine ganze Reihe von Werken sowohl gekauft oder auch von Nolde als Leihgabe. Und die werden dann, als Berlin dort deren Wohnung evakuiert wird, gehen die auf die Burg Mauterndorf, die Bilder. Und da schreibt dann Ilse Göring-Diels an Nolde, wo die Bilder dann auch Hermann beglücken, Zitat.
Mhm, okay.
Und also auch unser Bild von der Kunst oder dem Kunstverständnis, was wir über die NS-Zeit haben, wir sehen es halt gerne in Schwarz und Weiß und wir trennen da sehr gerne auf, weil das letztendlich auch für unser Urteil einfacher macht. Mhm. Aber das ist letztendlich auch ein Stück weit wie heute. Die einen finden die Kunst gut und die anderen finden eine ganz andere Kunstrichtung gut. Und das gab es halt auch damals. Also nur weil Hitler die Expressionisten für entartet erklärt hat, bedeutete das nicht unbedingt, dass alle die Expressionisten für schwierig oder für keine Kunst gehalten haben. Und diese Erfahrung hat Nolde beispielsweise auch gemacht im Zuge der Ausstellung gegen die entartete Kunst, wo seine Bilder ja präsentiert worden sind. Und er bekam von vielen Schreiben, wie glücklich sie gewesen sind, Noldes Kunst dort zu sehen. Und für viele war das auch ein Erweckungserlebnis, dort Noldes Kunst zum ersten Mal zu sehen. Und die sich dann in den Ende der 30er Jahre wirklich auch zu Nolde-Fans entwickelt haben. Und das muss man halt in meinen Augen alles mit berücksichtigen, wenn man zu einer Darstellung von Nolde im Nationalsozialismus kommen will.
Du hast ja von berichtet, es gibt ja noch einige Zeitzeugen, die ihn kennengelernt haben. Das ist ja unter anderem die, glaube ich, die Frau von deines Vorgängers.
Genau, des Gründungsdirektors.
So, ja. Des Gründungsdirektors, die auch in dem Film zu sehen ist. Mhm. Also kann ich eben nur empfehlen, sich den Film mal anzugucken.
Verlinken wir natürlich
in der Infobox, genau.
In den Shownotes.
Dass man dann einfach schaut. Danke. Frau Ewaldsen erzählt da ja auch sehr viel. Wie hat sie ihn denn erlebt? Hat sie mal mit dir darüber, oder natürlich hat sie auch darüber gesprochen, Wie wird er so geschildert? Du hattest ja schon mal gesagt, als ruhigen. Mhm. Ne? Hat er irgendwie etwas, ja, es ist jetzt sehr, sehr, auch was Sympathisches, so im Sinne von, dass man sagt, man sowieso so ein Opa, den man gern hatte? Oder wie kann man das beschreiben?
Also ich glaube schon, Frau Ewaldsen hatte die Bezüge über ihren Vater, Professor Berg aus Hamburg, der bei Nolde 1935 Magenkrebs diagnostiziert hatte. Er hat dann Experten herangeholt, der Nolde erfolgreich operiert hat. Und Professor Berg hat dann auch weiter die Noldes beide auch behandelt. Mhm. Und insofern war sie auch als kleines Kind schon hier in Sebel und war sozusagen mit Onkel und Tante Nolde sehr, sehr eng vertraut. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein völlig normaler Umgang gewesen. Und sie beschreibt das ja auch im Film sehr schön, wenn sie mit ihrem Vater hier war. Und Nolde wusste, dass ihr Vater mochte die Blumengemälde sehr gerne. Und dann hat er halt zu ihr gesagt, geh mal da hinten an den Stapel und hol mal das zweite Bild raus. Und das konnte sie dann auch einfach machen. Also insofern war das ein sehr, sehr normaler Umgang. Und das, was Nolde ja wirklich auch wollte, und das wird an dem Beispiel, glaube ich, auch deutlich, Nolde wollte das mit seiner Kunst die Menschen erreichen. Und das nicht unbedingt auf eine intellektuelle, theoretische Weise. Und das sagt dann auch der spätere Mann von ihr, Joachim von Lepel, der nach dem Krieg Noldes Assistent war und dann per Testament verfügte Gründungsdirektor der Stiftung, dass man Noldes Kunst nicht mit dem Intellekt verstehen soll, sondern wirklich mit dem Gefühl. Und das sind natürlich auch diese Farben, die mit unseren Emotionen was machen. Und Das finde ich ist halt das Reizvolle und das mag ich bei Nolde, dass er eigentlich die Hemmschwelle sehr, sehr weit unten anlegt, sondern wir müssen nicht unbedingt wissen, in welchem Kontext die Bilder entstanden sind oder was er uns damit sagen wollte, gerade auch bei den Figurenbildern. Das wissen wir teilweise bis heute auch nicht.
Ja. Und das ist, wollte ich gerade sagen, das ist ja das Schöne. Wir sprachen ja vorhin oder auch schon, als wir hierher gingen, darüber, wie man Kinder an Kunst heranführt. Ich bin mit meinen Kindern schon ewig und 3 Tage hier gewesen. Die haben genauso wie ich reagiert damals, schnell durchrennen und wir sind fertig. Hier finden ja auch so mal Workshops oder wie ich das betiteln soll, weiß ich nicht, aber so für Kinder
statt. Mal Kurse,
genau, mal Kurse, ganz einfach. Und eben zu sagen, das Ganze nicht immer auf der noch höheren Ebene zu intellektualisieren, weil dann auch noch weniger Leute vielleicht Lust haben, also die es auf jeden Fall auch erfassen könnten, aber wenig Lust haben, weil man sagt, da wird so eine riesige Wissenschaft draus gemacht, zu sagen, wann hat er das gemalt und was hat er damit gemeint, was will uns der Künstler sagen, sondern dass man einfach vielleicht auch mal damit zufrieden sein sollte, dass man sagen würde, das ist einfach ein schönes Bild, das mich berührt. Ja. So, und um das in eine Frage zu packen.
Okay,
muss ich jetzt überlegen. Also wie kannst du das, wie siehst du da deine Aufgabe, Leute hierher zu locken oder ihnen das auf irgendeine Art und Weise schmackhaft zu machen, zu sagen, ihr könnt mal all dieses Ganze, guckt euch einfach nur die schönen Bilder an, mehr oder weniger, um das nicht ganz so, um die Bilder geistig nicht so hoch zu hängen, sage ich mal. Egal, ob das jetzt Nolde ist oder ein Horst Janssen oder ein Miro oder was auch immer. Oder meine Mutter, die einfach naive Kunst malt und sagt, aber ein schönes Bild. Also es muss ja nicht immer gleich die komplett tiefe Message dahinter sein, was ich ja auch gut finde. Oder ein Jonathan Mese, der einfach am Fließband Bilder malt und die Leute ja auch auf irgendeine Seite berührt und auch bewegt. Ne? Und das hat ja bei Nolde so gut wie gar nicht stattgefunden. Also diese politische Aussage oder eine Kritik, sondern einfach, ja, berührt, Gefühl.
Ja. Bei Sebel ist, glaube ich, das Besondere, dass wenn die Besucher hierher kommen, die kommen nicht unbedingt, oder einige kommen wegen der Kunst hierher, um sich die anzuschauen. Andere kommen, um sich den Garten anzuschauen. Andere wollen die Lebenswelt der Noldes erfahren. Manche wollen einfach nur einen schönen Ausflug machen und wollen hinterher im Café sitzen, den Ausblick genießen und sich mit was Leckerem verwöhnen lassen. Und was mein Anspruch oder was der Versuch ist, was wir hier in Sebel bieten, ist, dass wir für unsere Gäste da wirklich sehr, sehr offen sind, dass sie all das finden können, was sie hier in Sebel suchen, dass auf der einen Seite der interessierte Kunsthistoriker eine ganze Menge an Informationen bekommt, über die biografischen Ausstellungen, über die Publikationen, die wir haben, dass auf der anderen Seite aber auch die Familie, die mit ihren Kindern hierher kommt, einfach die Zeit genießen kann, völlig ohne mit einem Hintergrundwissen über Nolde zu kommen. Wenn man das will, kann man das in der Ausstellung lesen. Und da geben wir auch für die Kinder ein paar Sachen an die Hand, um es den Eltern dann einfacher zu machen, die Kinder da auch mitzunehmen. Und vielleicht spielen manche Kinder auch viel mehr und viel länger auf dem Spielplatz oder sind im Café, wie sie in der Ausstellung oder im Garten sind. Und das ist für uns alles völlig okay, weil Sebel einfach ein Ort ist, wo ein besonderes Feeling herrscht. Ihr habt es am Anfang gesagt, bis man hierher kommt, das ist eine extrem weite Strecke und ja. Da wird man mit der Landschaft von Nolde konfrontiert. Und Nolde hat aber ja auch das Museum hier, er hat es ja testamentarisch verfügt, mit dem Tod der beiden Noldes, beziehungsweise mit dem Tod des Letztüberlebenden, wird die Stiftung errichtet, die sich hier um seinen Nachlass kümmert, mit dem Ziel, das Ganze dann in ein Museum zu überführen. Und er schreibt in seinem Testament, dass sie hoffen, dass es für den suchenden geistigen Wanderer ist, der in Sebel etwas Glück und künstlerisch-geistige Erholung findet. Und ich kann das Testament fast auswendig, aber es geht mir immer wieder darum, dass wir uns da letztendlich auch immer wieder dran orientieren, warum sind wir denn hier und warum sind wir nicht in der Großstadt? Nolde hätte die Bilder ja auch in einem großen Museum geben können. Und aber da setzte er sich, das schreibt er auch, die Museen haben ihre, oder die Großstädte haben ihre Museen mit Tausenden von Kunstwerken. Und da soll Sebel halt auch ein Gegenpol zu sein. Das ist ja mit, wir zeigen in der aktuellen Ausstellung knapp 130 Werke, das ist ja überschaubar auch. Ja. Und auch durch die Sanierung sind die Räume nicht größer geworden. Und insofern, glaube ich, kann jeder hier in Sebel das finden, auch was er sucht.
Mhm. Schön, genau. Das ist eine, ich bin sehr glücklich mit dieser Antwort. Ich fasse das nochmal für mich selber kurz zusammen, dass man, wenn man, egal mit welchem Anspruch man hierher kommt, dass alle glücklich werden. Also vom Kind bis zum Kunsthistoriker wird hier jeder glücklich. Und das finde ich cool. Weil, wie gesagt, um darauf zurück, im Vorgespräch hatten wir das ja so ein bisschen, dass ich sage, also Andreas und ich sind beide zur Emil-Nolde-Schule gegangen. Und bei mir fing es, mein erster Kontakt zu Nolde war eigentlich eher eine ausgewachsene Depression, weil in jedem Schulzimmer hing der Linoleumfußboden, die hässlichen lieblos Holztische und wir sind ja die Nolde-Schule, wir müssen ein Bild aufhängen. Und erst viel später habe ich dann gesehen, der hat auch noch andere Bilder gemalt, also nicht nur diese Windmühle. Und das war einfach der falsche Anker. Also Mathematik lernen und auf dieses Bild gucken. Also das ist eine unselige Verbindung für mich gewesen. Das hat erst viel später, der hat ja noch andere Sachen gemalt. Ach, das sieht ja sehr schön aus. Und der hat ja viele verschiedene Themen gehabt. Und insofern bin ich glücklich, weil früher hat man sich da nicht so um das Kindeswohl gekümmert vor 30 Jahren oder 40 Jahren, müssen wir schon fast sagen.
Also ich weiß, bei uns hing der Schrei und ich habe damals als 10-Jähriger gedacht, das ist von Nolde. Das war natürlich nicht von Nolde. Aber
bei euch zu Hause?
Nee, oder? Das hing in der Klasse.
Warum das denn?
Ja, weiß ich nicht. Das haben die vielleicht selber nicht gewusst.
Ne? Ja, okay. Das sollte euch beeindrucken.
Aber der Schrei passte manchmal gut zu der Schule.
Ja.
Aber auch da ist was uns auch insbesondere in der Malschule, die sich ja an alle Altersgruppen richtet. Wir machen wirklich für die Grundschule, für die Kindergärten was. Und es geht uns nicht darum, dass die Kinder irgendwie lernen, wie man Nolde am besten nachmalt oder abmalt, sondern es geht darum, aus Nolde heraus Inspirationen zu entwickeln in verschiedenen Techniken und wo sich die Kinder dann wirklich selber ausprobieren können. Was mögen sie am liebsten? Wie malen sie? Wie können sie Sachen von Nolde verfremden oder auch einfach ins Heute bringen? Und das ist für mich, wenn ich die Ausstellung hier in Sebel zusammenstelle, auch ein wichtiger Moment. Ja, es gibt die vermeintlichen Werke von Nolde, die jeder kennt, insbesondere auch die Blumenbilder. Aber das ist ja nur eine Facette von diesem unglaublich großen und reichen Werk. Und mir geht es darum, auch unbekannte Facetten wie dieses Jahr die Italienzeit aufzuzeigen, wo man vielleicht erstaunt ist. Oder vor ein paar Jahren hatten wir das Frühwerk ausgestellt. Da erkennt man Nolde überhaupt nicht als den großen Farbenkünstler. Und da versuche ich halt mit auf der einen Seite die Menschen zu erreichen, die immer wieder hier auch nach Sebel kommen. Wir zeigen ja jedes Jahr eine neue Ausstellung unter anderen Schwerpunkten. Und diese Besucher immer wieder auch zu überraschen, die denken, ah, ich kenne den ganzen Nolde, durch Facetten, die sie bis jetzt noch nicht gekannt haben, das finde ich immer sehr, sehr reizvoll. Und natürlich auch für mich als Kunsthistoriker geht es ja auch darum, immer wieder auch Neues bei Nolde zu sehen und zu erkennen und auch unseren großartigen Bestand hier im Nachlass zu hinterfragen. Und es sind ja immer wieder auch neue Fragen und Fragen, die wir ja oder die ich aus der Gegenwart mit herausnehme, die ich ja dann an Noldes Kunst stelle. Und für mich ist es immer ein großes Glücksgefühl, wenn ich sehe, dass sich unsere Gäste in der Kunst von Nolde ein Stück weit wiederfinden können. Wahrlich nicht in jedem Bild, aber dass sie irgendwie sagen, okay, ja, das ist ein Bild, was ist mir in der Ausstellung wichtig, das ist, das bedeutet was für mich und da habe ich Bezüge, da habe ich Assoziationen zu. Und wenn ich da mit den Ausstellungen die Menschen erreichen kann, dann macht mich das sehr, sehr glücklich.
Und um so ein bisschen den Weg in die Moderne zu finden, also zwei Sachen habe ich. Also die erste Sache noch, wenn wir schon einen Kunsthistoriker im Podcast haben, dann, was kommt jetzt? Ab wie viel, ein bisschen frotzelig gemeint, ab wie viel Werken ist man eigentlich als Künstler, also gibt es, oder andersrum gefragt, gibt es auch Künstler, die nur 3 Bilder gemalt haben und die als absolut genial gelten oder muss immer eine Entwicklung stattfinden, wo man sagt, also oder ist dir jemand bekannt, wo man gesagt hat, der hat jetzt vielleicht 4 oder maximal 10 Werke gemalt, wo man sagt, wow, das sind also so geniale Werke und der hat nie wieder vorher und nachher was gemacht, genauso wie vielleicht Patrick Süskind das Parfüm geschrieben hat und das war's. Gibt es sowas auch in der Maler- oder Zeichenwelt?
Das gibt es. Es gibt zahlreiche Künstler, die nur von denen heute nur ein sehr überschaubares Bruchteil von Werken hinterlassen haben. Und was es dann natürlich für Ausstellungen immer schwierig macht, die zusammenzubekommen. Mhm. Und bei Nolde ist es so, der hat 1356 Ölbilder geschaffen. Hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an, ist aber im guten Durchschnitt der anderen Künstler okay. des Expressionismus. Und
gibt es da auch eine Zahl, wie lange er pro Bild, wo man sagt, daran hat er jetzt einen halben Tag gemalt oder da hat er jetzt immer mal wieder, also ich male auch, ich bin auch Hobbymaler und bei mir liegen die Bilder aber auch teilweise ein halbes Jahr dann auf Halde, weil das halt nicht mein Hauptberuf ist oder was auch immer, sondern irgendwie so ein Spaß. Gibt es da so Zahlen? Hat man das mal nachverfolgt, dass man sagt, da hat er jetzt am Deich gesessen und vielleicht 5 Tage dran gemalt oder so? Oder ja,
gibt's? Also das ist ganz unterschiedlich. Bei den Ölbildern ist es so, also die Noldes hatten ja eine Zweiteilung, die Sommer hier in Sebel und die Winter eigentlich immer in Berlin zum Netzwerken. Da gab es zwar auch ein Atelier, aber die meisten Bilder sind wohl hier in Sebel entstanden. Und das ist überliefert, dass Nolde relativ große Hemmschwellen oder Anlaufschwierigkeiten hatte, nach dem Winter dann wieder ins Atelier zu gehen und damit dem Malen anzufangen. Und auch bei den Ölbildern ist es so, dass ein Ölbild vielleicht ganz schnell entstanden ist, dass er aber auch an manchen Ölbildern immer wieder gearbeitet hat.
Was heißt schnell in dem Fall dann? Also
vielleicht einen Tag oder sowas, am zweiten Tag dann nochmal. Ja. Also wirklich, dass es aus einem Guss heraus entstanden ist. Und dann gibt es aber auch Arbeiten, die sich Nolde immer wieder vorgenommen hat. Mhm. Und er schreibt das selber in seiner Biografie. Er hatte einen starken Drang auch, Bilder zu zerschneiden, wenn er mit denen nicht glücklich gewesen ist. Und da hat er dann beispielsweise auch einzelne Facetten rausgenommen, hat Bilder getrittelt, gevierteilt und hat da aber immer wieder auch in einzelnen Stücken weitergemacht. Und
spannend.
Genau, und auf der anderen Seite liegen aber auch zwischen manchen Überarbeitungen knapp 40 Jahre. Also er hat sich das Frühwerk, da haben wir einige bei uns im Bestand, die er um 1900 gemalt hat und die er dann 1940 aber nochmal überarbeitet hat.
Interessant.
Also und da sieht man, dass sich Nolde hat sich immer wieder mit seinem Werk sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und auch bei den Aquarellen, da wissen wir durch die Forschungsprojekte in den vergangenen Jahren auch deutlich mehr. Da hieß es lange Zeit, Nolde hat die Arbeiten auf Papier immer so in einem Zuge durchgemalt. Und jeder, der, glaube ich, aber auch schon mal einen Aquarellpinsel in der Hand gehabt hat, wenn man zu viel nass macht, wird es dann irgendwie auch schmutzig und dreckig, die Farbe. Und da hatte Nolde wohl aber auch einen Schubkasten, wo er, wie du auch, hat Werke angefangen, trocknen lassen, in den Schubkasten gelegt und dann zu irgendeinem Zeitpunkt später die weiter erst vollendet.
Ja,
und,
besteht für mich ja noch Hoffnung.
Dann, absolut,
also das ist richtig. Ja so kurz, bin ich beruhigt. Und dann, Stichwort Neuzeit, die künstliche Intelligenz. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Andreas mal so ein paar Fotos geschickt von der künstlichen Intelligenz. Male ein Bild von Günter Grass im Stile von Emil Nolde. Und die Ergebnisse sind dann, Ergebnisse sind dann wirklich schockierend gut, muss man sagen. Okay. Wir können dir das nachher mal zeigen. Mhm. Und das war jetzt so eine...
Können wir auch mal bei uns verlinken. Eigentlich.
Können wir auch verlinken, sehen, genau. Ja. Also war es jetzt so eine Spielerei oder ich habe für meine Frau male eine Katze auf einem springenden, eine springende Katze auf einem Boot im Stile von Miro und das, also das kann man, also es ist gruselig. Wie stehst du, hast du dich damit schon auseinandergesetzt oder wie siehst du das? Ist das jetzt eine Revolution oder hast du Angst davor oder könntest du das ja wahrscheinlich noch auseinanderhalten, aber wie lange noch? Also...
Das ist auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein, habe ich mich damit noch nicht. Und weil was für mich wirklich wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit dem originalen Kunstwerk. Und hier in Sebel ist es ja auch so, dass der größte Teil der Ölbilder unverglast ist, weil egal wie gut eigentlich ein Glas ist, es ist immer eine Hemmschwelle zum Bild. Und wir haben viel überlegt und diskutiert, gerade im Hinblick auf die Anschläge in den Museen von der letzten Generation, wie gehen wir damit zukünftig um? Und ja klar, wir haben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, die Mitarbeiter sind nochmal intensiver geschult worden, aber ich habe da auch keine Lust, den aufgrund von so einem möglichen Druck oder Risiken von außen den Zugang zur Kunst zu erschweren. Und deswegen haben wir nach wie vor den größten Teil der Werke auch unverglast. Und die Frage ist natürlich auch, die ich mir bei den ganzen Social Media auch immer stelle, inwiefern reicht es aus, wenn ich ein Bild auf einem Handy-Display sehe, wo ich vielleicht auch reinzoomen kann und dann vielleicht das eine halbe Sekunde oder eine Sekunde dalasse und dann wieder wegwische. Und für mich, gut, liegt nicht nur an meinem Job, glaube ich, es geht natürlich um die Auseinandersetzung mit dem Originalkunstwerk und wirklich deswegen, und ich glaube, das schätzen immer noch viele, weil das ist der Grund, warum es uns Museen ja auch gibt. Und ich konnte gut verstehen, dass man im Zuge von Corona ein starkes Augenmerk drauf gelegt hat, die Werke digital zu zeigen, damit sie nicht ganz verloren sind. Aber es geht ja in meinen Augen auch nicht nur um das einzelne Kunstwerk selber, sondern es geht ja um den ganzen Raum. In was für einer, aus welchen Gründen kombiniere ich Bilder? Warum hängt welches Bild mit welchem Abstand zusammen? Und das ist auch immer bei den Konzeptionen von den Ausstellungen in Sebel, sind es jetzt 7 Zentimeter oder 13 Zentimeter, die zwischen den Bildern sind. Genau, hier wird geschmunzelt. So für mich in der Konzeption und ist es vielleicht auch für viele paradoxerweise ist es extrem wichtig, weil sich der Seheindruck verändert. Inwiefern treten die Bilder in eine Kommunikation miteinander? Oder auch im Bildersaal, wo ja diese ganzen Ölbilder in der doppelreihigen Hängung sind, wo ich genau schaue, harmonieren diese Bilder miteinander? Gibt es da einen Farbklang, der sich durch den Bildersaal durchzieht? Oder setze ich auch mal ganz bewusst ein Werk rein, um eine Konfrontation zu den Bildern drumherum zu setzen? Und insofern glaube ich, dass die künstliche Intelligenz weiter natürlich auf dem Vormarsch sein wird. Aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit Kunst und mit dem einzelnen Kunstwerk, die kann nur im Original passieren.
Natürlich. Mhm. Der Schmunzeln, ich bitte um Verzeihung, aber das kann ich, also es gibt auch da eine Szene von Horst Jansen, wo die Bilder an die Wand sollen und er richtig ungemütlich wird, weil die dann sagen, ach, das können wir doch noch da. Nein, sagt er, nein. Und deshalb kann ich das dann schon verstehen. Mhm.
Genau. Nee, vielleicht eine sehr naive Frage, aber tauchen jetzt eigentlich noch manchmal Bilder auf? Er hat ja gar nicht so viele verkauft, zumindest später nicht, musste er zum Glück ja nicht, deswegen seid ihr ja auch da und seid so gut bestückt hier, aber kann es theoretisch noch mal sein, dass irgendwie Frühwerke auftauchen, weil die durch irgendeinen Nachlass und lagen in meinem Keller oder im Dachboden? Passiert sowas noch?
Das passiert. Also bei den Gemälden passiert es nicht, da war Noll dann sehr akribischer Buchführer, der Listen geführt. Okay. Und die waren dann wiederum auch die Basis, als der zweite Direktor das Werkverzeichnis der Ölgemälde erstellt hat. Da gibt es einige, die im Zweiten Weltkrieg verschollen sind, mit größter Wahrscheinlichkeit zerstört wurden. Und dann gibt es da aber auch Arbeiten, die Nolde beispielsweise 1920, 30, 40 verkauft hat und die so lange Jahre in Familienbesitz gewesen sind und jetzt vielleicht im Zuge von der Erbauseinandersetzung auf einmal wieder ins Tageslicht kommen.
Bist du denn dann manchmal als Gutachter angefordert oder wie
passiert das? Also schon gerade im Hinblick dann auch auf die Provenienzforschung, die ja auch für die Galerien und für die Auktionshäuser sehr wichtig ist, um zu sehen, kann das denn überhaupt sein? Mhm. Ist das eine lückenlose Kette oder war das vielleicht doch im jüdischen Besitz, ist beschlagnahmt worden und wurde dann unrechtmäßig weiterverkauft? Mhm. Und da können wir natürlich auf unser großes Archiv zurückgreifen, was wir hier in Sebel verwalten und dort auch vielen weiterhelfen. Und wir haben Datenbanken mit den Werken, die sich hier in Sebel natürlich befinden, aber die Stiftung bzw. eine Kollegin sammelt seit vielen Jahren Informationen über all die Werke, die in den Museen oder in Privatbesitz sind, die zufällig mal bei Ausstellungen auftauchen oder dann auch im Kunsthandel. Und da ist es insbesondere bei den Aquarellen noch so, dass es da jedes Jahr Überraschungen gibt von Arbeiten, die wir bislang noch gar nicht gekannt haben und die einfach von Nolde verkauft worden sind oder über seine Galeristen und die letzten 100 Jahre zu Hause im Wohnzimmer gehangen haben und jetzt dann das erste Mal für die Öffentlichkeit neu zugänglich sind. Und das ist dann natürlich immer wieder spannend, weil sich so auch der Blick weitet auf das Werk.
Für dich auch so ein bisschen wie Weihnachten dann wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Und gerade wenn man dann auch teilweise sieht, wie eng dieses Werk eigentlich auch miteinander vernetzt ist und wie auch die Bilder miteinander reagieren, schärft das natürlich immer wieder auch den Blick und es gibt einem so das Gefühl, okay, mit jedem Werk verstehe ich dann dieses Gesamtwerk auch einfach besser. Mhm.
Okay. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir ganz dezent und langsam zum Umtrieb der Woche. Der Umtrieb der Woche. Diesmal wollte Andreas, glaube ich, anfangen.
Ich wollte oder anfangen. Wollte
unser Gast anfangen oder Andreas dann anfangen.
Also ich komme jetzt so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen diesem Gefühl, was man hier hat, wenn man so in die alte Heimat kommt wieder. Also ich, so weit weg wohne ich ja nicht von Nordfriesland, aber bin ja näher rangezogen und denke so, wie man das jetzt mit anderen Augen sieht und welche Sehnsüchte man vielleicht als junger Mensch hatte, als man hier aufgewachsen ist und ja, diesen Künstler hier sieht. Und da denke ich manchmal so, ist jetzt ein Umtrieb, der mir jetzt so gekommen ist, auch bei der Fahrt hierher, wie glücklich man sich schätzen darf, jetzt selber 52 Jahre alt zu sein, gesund zu sein, das zu tun, was wir jetzt gerade machen, also einer Sache nachzugehen, die Spaß macht, ja, einfach wie man Glück misst. Und das ist ja einfach zu sagen, hey, ich bin gesund, ich darf das tun, was ich mache, lebe in einer Welt, trotz dieser ganzen Sachen um uns herum. Und die Folge wird es in ein paar Wochen ausgestrahlt. Wir wissen gar nicht, was noch kommt, was da vielleicht noch mit der Ukraine passiert. Aber trotzdem diesen kleinen Glücksmoment mitzunehmen, wenn man hier sowas genießen darf. Das ist so mein Umtrieb gerade.
Mhm. Sehr schön. Ich habe nicht so einen schönen Umtrieb.
Oha, jetzt kommt wieder, ich mache wieder alles kaputt.
Nein, ich hab in der letzten Sendung, wie du dich erinnerst, einen sehr schönen, positiven gesetzt. Aber tatsächlich bin ich ja gestern aus Solingen in meine alte Heimat hierher gefahren und so ein kleiner Stopp am Nord-Ostsee-Kanal gehört dann auch dazu. Und da gibt es an der A23 so einen schönen Aussichtspunkt unter der Brücke. Da kann man hervorragend also auch die Schiffe so ein bisschen beobachten. Schöner Fotospot auch für Instagram-Freaks. Und da bin ich dann, da gibt es dann auch so eine kleine Parkbucht, wo vielleicht so maximal 10 Autos reinpassen. Und da gibt es auch so einen kleinen Abhang. Und diesen Abhang habe ich dann leider fatalerweise runtergeguckt und musste also feststellen, dass da nicht nur der normale Müll, also dass da jemand einen McDonald's oder Burger King Becher hinschmeißt, das ist unschön, aber mittlerweile kann man es leider, ich kann es immer nicht, natürlich überhaupt nicht verstehen, wie überhaupt jemand das in die Natur schmeißen kann. Auf der anderen Seite ist das nicht, aber dass da tatsächlich große, und wenn das jemand hört, der da irgendwie eine Verantwortung, also der da irgendwas bewegen kann, da werden große graue Müllbeutel wirklich professionell entsorgt. Also nach dem Motto, wo sollen wir hin mit dem Quatsch? Wer fährt denn da hin? Aber die schmeißen dann große graue Müllbeutel einfach darunter. Der ganze Hang liegt da voll und da liegen noch viel schlimmere Sachen, die ich hier gar nicht erwähnen möchte. Und das deprimiert mich dann wirklich, wo ich dann denke, ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, ich möchte mich irgendwie über andere Menschen stellen oder irgendwie, ich bin besser als ihr. Aber diese Natur, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute so gedankenlos sind und einfach das da hinschmeißen. Oder dass man denkt, wie kann man einfach irgendwo irgendwas hinschmeißen, wo man weiß, das verrottet die nächsten 100 Jahre nicht. Das ist leider mein Umtrieb für diese Woche.
So. Ja, vielleicht bevor ich zu meinem komme, um auf dich zu reagieren. Ich finde es für uns in Sebel, ich bin immer davon fasziniert, wie vorsichtig und wie sensibel unsere Gäste hier mit dem Ort umgehen. Schön. Hier sieht man fast nicht, dass hier irgendwie mal was nicht in den Papierkorb gelandet ist. Da wird nichts einfach bedachtlos weggeworfen, sondern man reagiert darauf, um diesen Ort wirklich auch zu bewahren und zu schützen. Und das macht es für uns, für die Pflege der ganzen Anlage hier auch extrem leicht, weil wir halt auch einfach sehen, dass die Menschen diesen Ort schützen wollen und auch bewahren wollen. Mhm. Und da an dich anschließend, das müsste eigentlich für alles und überall gelten, dass wir mit einem Bewusstsein an den Orten sind und dass wir da einfach nicht unseren Müll rumschmeißen. Genau.
Sollen. Und wenn das dann doch mal passiert, so wie vorhin jemand anscheinend seine Eintrittskarte verloren hat, die hast du, dann kommst du und sammelst die auf. Du hast die nämlich auch gesammelt, das habe ich ja gesehen. Genau. Und nee, aber das kann ich auch tatsächlich bestätigen, der Weg hierher, also vielleicht auch, sage ich mal, Anschlagsaktivisten überlegen sich da, weil der Weg hier ist ja wirklich sehr weit raus. und auch, dass man ja auch, man muss ja auch noch ein Stück laufen, bis man hier ist, was ich auch sehr gut finde, weil da, wo ich herkomme, da parken die Leute ja, also direkt vor der Haustür oder vor der Schule. Ich sage nicht mehr, keine Angst. Nein. Aber das finde ich auch schön, dass man auch noch ein Stück des Weges laufen muss. Und da haben wir auch, also es ist absolut clean hier. Und das macht mich dann auch wieder glücklich, dass dann hier auch wirklich sehr sorgsam, und du hattest vorhin auch gesagt, also Kraftort vielleicht oder Inspirationsort. Mhm. Also hier ist schon eine andere Schwingung, wenn ich das mal so ein bisschen leicht angehaucht esoterisch sagen darf. Finde ich aber schön. Also ich empfinde das, ich komme hier immer wieder gerne hin, immer mal wieder, so oft ich kann, wenn ich hier oben bin, komme ich hier hin. Auch wenn ich noch nicht mal in die Ausstellung dann reingehe, sondern dass ich dann auch
da bin. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal rein, ne? Jetzt mit diesem Gefühl.
Ja, das müssen wir genau. Aber jetzt müssen wir erstmal den Umtrieb noch hören. Das ist halt letztendlich das letzte Wort sozusagen.
Letzte Worte. Der Umtrieb hat aber auch mit dem Gefühl zu tun. Und zwar hatten wir diese Woche Schüler hier von der benachbarten Grundschule und mich hat das super gefreut. Der Bus kam hier heute Morgen an und dann sind diese kleinen Menschen dort ausgestiegen, haben sich alle gefreut, sind zu der Museumspädagogin hin und als sie dann wieder gefahren sind, waren das lauter strahlende Gesichter, die glücklich waren. Schön, ja. Und das sind dann die Momente, wo ich denke, ja, da erfüllt dieser Ort wirklich, er zeigt einfach, was Sebel kann und das ist dann so dieser besondere Zauber von Sebel. Und das macht mich dann immer sehr, sehr demütig, dass ich jetzt für den Moment diesen Ort hier einfach mitgestalten kann. Und das macht mich dann glücklich.
Mhm. Das sehr schön. Ja. Und ich glaube, das sagen wir sehr oft, aber es gibt kaum ein schöneres Schlusswort für diese Runde. Ganz toll. Das hat uns wieder sehr gefreut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mit dir genommen hast. Und ja, wir gucken gleich nochmal ein bisschen.
Und genau. kommt hierher. Es ist wirklich toll.
Ja.
In die Ausstellung und dann ins Café oder ins Restaurant, kann man sagen. Am Wochenende gibt es da auch immer mal tolle Events. Einfach mal auf die Internetseite ist alles verlinkt. Guckt mal rein. Ja. Es lohnt sich.
Und es gibt sogar Merch, jede Menge.
Ja, der Shop ist ganz toll.
Ja. Okay, vielen Dank.
Danke. Tschüss.